Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser preisgekrönten Ausgabe von Schräglesen hoch 2, dem Podcast von schräglesen.de. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen wirklich lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Und wir sind natürlich preisgekrönt, sondern die Titel, die wir heute besprechen, die erstaunlich viel gemeinsam haben, ist mir aufgefallen. Beide berichten von Reisen oder von einer Reise. Beide sind recht poetisch geschrieben, beide sind dreiteilig und, das ist der Punkt, beide wurden mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und da muss ich mich auch gleich mal entschuldigen, dass es so lange still war, aber ich war so mit dem anderen Podcast beschäftigt, Seite 37, dass ich kaum zum Lesen gekommen bin. Das ist so ätzend eigentlich, wenn man sich mit Büchern beschäftigt und nicht dazu kommt, Bücher zu lesen. Und vorher war ich von der Messe noch total geschafft. Ging dir das auch so, Lara? Bist du auch so geschafft von der Buchmesse immer?
Es ging so. Ich habe ein Praktikum beim ZDF gemacht und war mit denen auf der Buchmesse. Und als Praktikantin ist man ja so semi-beschäftigt. Also ich hatte schon was zu tun, aber ich glaube, du hattest definitiv mehr zu tun. Und ich konnte die eigentlich ganz gut genießen, dieses Jahr, die Buchmesse.
Ach, da beneide ich dich. Aber ich bin die ganze Zeit nur rumgerannt und habe eigentlich nichts gesehen. Aber das hält uns jetzt alles nicht davon ab, von einer Buchmesse-Nachlese sozusagen. Und wir starten mit Hain von Esther Kinski. Ein Gelände-Roman, wie es im Untertitel heißt. Eine Ich-Erzählerin erzählt hier von drei Reisen nach Italien, nach Olevano Romano, in die Lombardei und in die Po-Ebene. Es sind hauptsächlich Beobachtungen, die sie da wiedergibt und relativ statische Erinnerungen, die aber sehr eng mit der Frage nach dem Tod zusammenhängen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, doch, ich glaube schon. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Buch zusammenzufassen, weil es ja nicht so eine krasse Handlung hat. Aber ich glaube, es war schon ein ganz guter Eindruck.
Okay, dann würde ich sagen, gib uns nochmal einen konkreten Eindruck, genau. Eine Lesestelle.
Es gab Katzentage und Hundetage in Olevano. Die windstillen Wartetage waren für die Katzen. Sie schlichen um jede Ecke und saßen grau, sandfarben und bräunlich getigert in jedem Winkel, als hätte der Bruchstein, aus dem die meisten alten Häuser gebaut waren, sie hervorgebracht. Sie waren argwöhnisch, abwartend und fremdenscheu, weniger spitzig und wild als die Katzen in Rom und an der Küste. An sonnigen, stillen Tagen flankierten Katzen die Bank vor der Bar wie kleine Gottheiten, die sich für die Raucher und das grobe Mädchen mit Kinderwagen zuständig fühlten, und sie lungerten vor dem Portal von San Rocco. Den Friedhof mieden sie, vielleicht scheuten sie die scheppernden Leitern oder den mangelnden Vögeln. Genau, so klingt das. Wir haben uns gerade ein bisschen schwer getan, sogar eine Lesestelle auszusuchen, weil dieses Buch an sehr vielen Stellen sehr schön ist, aber vielleicht ein bisschen schwierig, so einen kompletten Eindruck wiederzugeben.
Ja, vor allem offenbart sie es, glaube ich, auch nicht so an einer Stelle.
Nee.
Obwohl die Kapitel, was ich ja persönlich immer sehr angenehm finde, recht kurz sind, immer so, wirklich halt immer so ein Eindruck, also sie geht zum Beispiel auf den Markt, die Ich-Erzählerin, und beschreibt, wie sie da auf dem Markt ist. Aber es ist halt genau dieses Gesamte, dass sie es wirklich schafft, alles einzufangen. Ich glaube, das ist halt auch das, was diesen Roman so auszeichnet und weswegen er dann auch diesen Preis bekommen hat.
Ja, Thilo, sag doch mal, was hältst du denn davon? Es klang gerade schon sehr positiv.
Ach so, okay. Ich muss ja gestehen, ich habe es dieses Jahr so ein bisschen versäumt, so richtig mich in die Nominiertenliste reinzulesen, was ich jetzt eigentlich seit ein paar Jahren schon immer getan habe. Dieses Jahr bin ich, wie schon oft genug erwähnt, nicht dazu gekommen. Obwohl ich sie alle hatte, habe ich nur noch Dunkle Zahlen gelesen von Matthias Senkel.
Das reizt mich ja lustigerweise überhaupt nicht. Da habe ich kein Bedürfnis, es zu lesen.
Das ist schade. Ich fand den, aber der entspricht halt auch sehr meinem Naturell, muss ich ganz ehrlich sagen. So dieses Absonderliche und man liest es, man kann es in verschiedenen Reihenfolgen lesen. In verschiedenen vorgeschlagenen Reihenfolgen.
Das habe ich auch gehört.
Ja, das mag ich natürlich sehr. Ich liebe so eine Bücher. Hat aber natürlich, ihm hat, glaube ich, so ein bisschen diese Tiefe gefehlt, den genau dieser Roman hat, Hain. Deswegen kann ich aber nicht so gut sagen, wie die anderen so daherkommen. Aber ich habe mich da tatsächlich ein ganz klein wenig schwer getan mit diesem Buch.
Wirklich?
Ja. Also es ist super geschrieben, das muss man halt wirklich so sagen. Es ist auch diese Thematik, die sie da aufmacht, ist auch super verarbeitet. Aber es ist mir persönlich einfach vom Empfinden her ein wenig zu statisch. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich das Problem, dass ich es am Stück gelesen habe, weil ich so ich muss das jetzt mal fertig lesen und dann habe ich mich hingesetzt und habe es gelesen. Ich glaube, es ist ein Buch, das man sich ganz gut irgendwie auf den Nachttisch legen kann, bevor man einschläft, liest man so eins von diesen höchsten siebenseitigen Kapiteln. Ich glaube, dann liest sich das sehr viel schöner, weil es eben auch keine Handlung hat. Man kann da eigentlich jederzeit eintauchen und wieder raustauchen. Im Mittelteil vielleicht nicht ganz so gut wie in den anderen beiden, würde ich behaupten. Aber auch da geht es eigentlich problemlos. Aber so am Stück ist es halt so, es hat eben keine Handlung. Das hat es mir ein bisschen schwer gemacht. Ich fand es dann halt, und vielleicht kommen wir nochmal, bevor wir das jetzt weiter vertiefen, was ich davon halte, vielleicht auf das Thema nochmal ganz kurz eingehen. Denn es geht natürlich, also es ist natürlich mehr als einfach nur ein Reisebericht, wie man ihn aus dem 18. Jahrhundert kennt, wo jemand stellvertretend für Menschen, die nicht reisen konnte, nach Italien gereist ist und mal alles beschrieben hat, was er da so sieht, wie Zitronenbäume. Was sie ja tatsächlich kaum macht, also sie beschreibt ja relativ wenig Natur, deswegen heißt das ja auch Geländeroman und nicht eine Italienreise oder irgendwie sowas, weil es geht ja, glaube ich, auch sehr viel um Menschen und halt um wirklich um Gelände, nicht um, wie sehen die Bäume aus. Sie beschreibt zwar manchmal Himmel, aber
Aber Gelände vielleicht, ich habe Gelände auch sehr in dem Sinn verstanden, dass es nichts ist, was ästhetisch sein muss, im Sinne von dieser klassischen Schönheitsästhetik, genau. Sondern sie reist ja auch an Orte, an die man nicht reisen würde, wenn man sagt, ich mache einen schönen Italienurlaub. Dann fahre ich nicht dahin, wo es nicht ästhetisch schön ist wahrscheinlich oder wo es nicht große touristische Sachen gibt, die ich mir angucken kann. Und genau das macht sie ja. Sie reist an Orte, wo auch sehr wenige andere Touristen sind, sondern vor allem Menschen, die tatsächlich dort leben oder Geflüchtete, die dorthin kommen, aber wahrscheinlich auch nicht so 110% freiwillig.
Ja, ja. Und es geht natürlich auch sehr viel ums Innere. Also das fand ich am ersten Teil eigentlich auch schön, wie sie dann ganz oft so Momente beschrieben hat, wie sie versucht hat, also wie sie sich immer als Fremdkörper gefühlt hat. Ich glaube, das wird auch irgendwann mal sehr explizit gesagt, dass sie halt irgendwie immer fremd ist, immer ja, Außenseiter.
Es gibt diesen Moment, wo sie schreibt, weil sie spricht, glaube ich, eigentlich ziemlich gut Italienisch und könnte mehr mit Menschen. Also sie wohnt im ersten Kapitel, hat sie ein Haus oder eine Wohnung, in der sie wohnt, in diesem Dorf südlich von Rom, glaube ich. Und sie könnte eigentlich mit den Menschen dort in Kontakt treten, macht es aber nicht so richtig viel oder es wird nicht so richtig viel beschrieben. Und an einer Stelle sagt sie, dass sie sich eigentlich viel mehr mit den Afrikanern, die dort sind und auf dem Markt Socken verkaufen, identifizieren kann, weil die halt auch nicht so richtig dazu gehören.
Ja, genau.
Und genauso fühlt sie sich.
Na, ich fand es halt auch schön, sie erzählt einmal von diesem Marktplatz, den ich jetzt schon einmal erwähnt habe, und von diesem Gemüsehändler, der da ist. Und dass sie irgendwie, sie kauft ihm zwar was ab, aber irgendwie nicht so, wie er es gern hätte, wie er es auch gewohnt ist von anderen. Und sie kauft es ihm auch eher ab, weil sie so ein bisschen Mitleid mit ihm hat. Oder
sind das die Orangen, die du gerade meinst?
Ja, genau.
Das ist aber doch auch so ein Erinnerungsding, oder? Also sie
Dann erinnere ich mich wahrscheinlich falsch.
Also vielleicht erinnere ich mich auch falsch, keine Ahnung. Aber ich hatte das so im Kopf, dass sie ja eigentlich ist diese Reise so ein bisschen Auseinandersetzung damit, wie es ist, Hinterbliebene zu sein, wie es ist,
wenn genau, man darauf wollte ich nicht mehr
genau, Menschen verliert. Genau. Und das fand ich total, ich glaube, das ist die Sache, die mich sehr daran fasziniert hat. Bei mir ist es nämlich so, dass es das einzige Buch ist, das nominiert war für den Buchpreis in der Kategorie, das ich gelesen habe. und ich hatte ein bisschen mehr Zeit, um es zu lesen und mochte es von Anfang an sehr, sehr gerne. Und ich glaube, was ich daran, also es gab viele Dinge, die ich daran mochte, aber was ich am faszinierendsten fand, ist, dass es eigentlich ein Buch ist, in dem es um Tod geht. Es geht darum, wie sie mit ihrer Trauer umgeht und wie sie damit umgeht, dass sie jetzt halt noch lebt und dass ihr Partner und ihr Vater, der schon früher gestorben ist, aber was sie auch so ein bisschen aufarbeitet, wie sie damit umgeht, dass die jetzt weg sind. Sie redet auch über die letzte richtige Begegnung mit ihrem Vater und versucht, glaube ich, so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen schlecht, weil sie bestimmte, oder es tut ihr leid, weil sie bestimmte Dinge nicht angesprochen hat, die sie im Nachhinein gern angesprochen hätte. Und sie die Ich-Erzählerin hängt die ganze Zeit auf Friedhöfen rum. Man hat das Gefühl, sie hat alle kleinen Friedhöfe in Italien besucht oder in irgendwelchen Totenstädten von den Etruskern. Und eigentlich geht es so sehr um Tod in diesem Buch. Aber gleichzeitig finde ich dieses Buch so wahnsinnig lebendig durch die ganzen Beschreibungen von Menschen und von Gelände oder Natur oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, die einfach wahnsinnig lyrisch und so echt sind, dass ich immer das Gefühl hatte, ich sehe das, ich rieche das, ich kann das anfassen, so präsent war das irgendwie. Und trotz dieser Todesthematik, so ein lebendiges Buch zu schreiben, fand das wahnsinnig spannend. Ich fand das super faszinierend.
Das Geschickte ist ja, und das kommt ja auch gleich in diesem, es gibt ja so eine Art Vorsatz sozusagen, so eine Art Prolog, ja. Wo sie, also sie hat ja, wenn ich richtig informiert bin, ich habe mich jetzt nicht extra nochmal vorher belesen, schon ukrainische Wurzeln Und da erzählt sie halt von diesem Brauch, der da in Kirchen ist, dass es da quasi einen Kerzenständer für die Vivi, also die Lebendigen, gibt, für die man betet. Und es gibt einen Kerzenständer für die Morti, also für die Verstorbenen. Und wenn jemand stirbt, dann nimmt man eine Kerze aus diesem Ständer für die Vivi und trägt die rüber zu den Morti, so nach dem, um zu zeigen, dass jemand von der Seite des Lebendigen zu den Toten. Und das steht aber so direkt nebeneinander.
Genau, und dann schreibt sie, dass einem diese Abwesenheit, dass die Kerze nicht mehr bei den Lebenden steht, dass da eine Lücke entsteht, dass einem das erst auffällt, wenn die Kerze nicht mehr da ist.
Ja, und genau dieses Gefühl, das beschreibt sie sehr explizit, finde ich. Das beobachtet sie halt auch so quasi ganz oft, wie dieser Friedhof quasi zwar da ist und in dieser Landschaft, in diesem Gelände mit drinne ist und jeder läuft da vorbei und irgendwie gehört es zur Stadt, aber irgendwie ist es auch immer so ein bisschen außerhalb, also auch dieses Nebeneinander von Tod und Leben, dass das halt irgendwie immer so nah beieinander liegt und eigentlich nur eine relativ dünne Grenze ist, die aber ja eigentlich schwer zu überschreiten ist, beziehungsweise trotzdem immer sehr sichtbar ist.
Oder auch schwer fassbar ist einfach, weil man sie, glaube ich, auch einfach nicht so wahrnehmen will, wenn man nicht akut in der Situation ist, dass jemand weg ist, der früher so da war.
Ja, genau. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, das fand ich nämlich auch manchmal, also so die ersten 60 Seiten fand ich das sehr faszinierend, wie sie das so eingearbeitet hat in diese Beschreibungen, die halt wirklich sehr, sehr, sehr gut sind. Ich glaube, das ist halt auch das, was die Autorin generell auszeichnet. Ja. Also der Roman, den sie vorher geschrieben hat, von dem ich nur 100 Seiten gelesen habe, die ich wirklich nicht mehr gut memorieren kann. Aber da war das ähnlich. Da beschreibt sie auch sehr viel, aber auch sehr gut. Und sie hat ja auch vorher ein Gedichtband geschrieben, der das auch sehr gut, also eigentlich aus den gleichen Orten fast, der das auch sehr gut beschreibt. Es war mir dann irgendwie manchmal ein bisschen zu ausgearbeitet. Verstehst du, was ich meine? Dass ich habe mir jetzt vorgenommen, ein Buch über Trauer und Tod zu schreiben und deswegen mache ich das jetzt ganz explizit. Das war mir dann manchmal ein bisschen zu unroh, würde ich fast sagen. Das war mir
aber
manchmal ein bisschen
zu. Aber so explizit? Also außer, dass sie die ganze Zeit auf Friedhöfen unterwegs ist, fand ich es eigentlich sehr subtil. Also es wird schon deutlich gemacht, es wird schon durch dieses Vorwort mit dieser rumänischen Kirchenkerzen-Tradition wird es schon etabliert, dass es darum geht. Und es wird auch immer wieder erwähnt, dass dieser Partner und ihr Vater gestorben sind. Aber eigentlich finde ich nicht, dass es so viel explizit um Tod geht, sondern dass es sehr, sehr unterschwellig mitschwingt, weil es ja auch wenige tatsächlich emotionale Szenen in diesem Buch gibt. Es gibt ja richtig wenige Momente, wo sie tatsächlich explizit über ihre Gefühle schreibt, sondern meistens ist es eher so unterschwellig, dadurch, wie sie sich bewegt und wie sie sich zutraut, Orte zu verlassen oder zu reisen oder irgendwo hinzugehen oder mit Leuten zu sprechen, dass es eher darüber läuft. Hab das irgendwie anders wahrgenommen.
Ja, mir war das halt ein bisschen, aber das ist vielleicht auch wirklich, wie man es liest. Also ich habe es, glaube ich, auch ein bisschen zu intensiv gelesen. Das ist kein Buch, das man so am Stück liest, weil es halt auch keine Handlung hat, die einen so reinzieht. Das ist vielleicht wirklich was, das liest man, legt es weg, liest es wieder, legt es weg. Aber so beim Durchlesen war es mir dann halt auch so, war es mir ein bisschen zu viel, diese Todesthematik war mir dann einfach ein bisschen zu präsent und aber ich weiß nicht, es war mir manchmal ein bisschen zu sehr vorgeführt einfach, weil sie, glaube ich, auch dieses Bild von den Vivi und den Morti dann halt auch, weiß ich nicht, gerade im ersten Teil zweimal zu oft benutzt hat dann einfach, wo ich dachte, ja, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst, du machst es gut, aber es war mir dann halt ein bisschen zu fokussiert darauf.
Ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich habe sehr schnell den Punkt verstanden, auf den sie hinaus will oder so. Ich hatte irgendwie sehr das Gefühl, dass ich so bei diesem Prozess dabei bin, bei diesem Prozess irgendwie das zu verarbeiten, dass sie jetzt irgendwie hinterblieben ist und dass dieser Prozess sich natürlich auch im Kreis dreht und dass es, glaube ich, also dass vielleicht so, wenn man mit Freunden darüber reden würde, wie es einem geht, dass diese Gespräche sich auch im Kreis drehen würden, dass man wahrscheinlich irgendwann das Gefühl hat, den Menschen auf die Nerven zu gehen, weil man immer über dasselbe redet. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass sie mit dem Schreiben kommuniziert und dass Umgang mit sowas Schwierigem und sowas Traurigem, wie halt jemanden zu verlieren, der einem richtig wichtig ist, dass man das halt auch nicht so linear irgendwie bearbeiten kann, sondern dass da natürlich Gedanken wieder hochkommen werden und wieder verschwinden werden und manchmal ist besser und manchmal ist schlechter und so. Deswegen war das gar nichts, was mich so irgendwie gestört hat. Ich hatte eigentlich eher sehr das Gefühl, da bei einem Prozess dabei zu sein.
Ja, also das ist, möchte ich auch mal betonen, das ist Meckern auf hohem Niveau, ja, wenn man das so sagen darf. Also es ist natürlich trotzdem ein gutes Buch, das diesen Preis natürlich auch verdient hat. Zumal ich jetzt, wie gesagt, nicht so sicher bin, ob es die anderen mehr verdient hätten. Das glaube ich nämlich tatsächlich weniger.
Das kann ich
wenn man
nicht
das
beurteilen.
Jetzt mal, das ist immer so schön, also so ein Preis kann manchmal eine ganz schöne Messlatte sein. So, ist das jetzt ein gutes Buch oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon. Es hat ja einen Preis bekommen. Weil die anderen hatten, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr zu kämpfen, aber da habe ich ja, wie gesagt, meist noch reingelesen. Deswegen kein abschließend vertrauenswürdiges Urteil an der Stelle von mir. Aber es ist, also wie gesagt, es ist ein sehr gutes Buch, weil es halt wirklich, ich hatte mir vorher noch ein paar Kritiken angehört und da meinte halt jemand auch, diese Frau ist Übersetzerin, die kann quasi mit Worten umgehen, die findet die richtigen Worte, weil das mal eigentlich ihre Profession ist und das merkt man in diesem Buch, da sitzt wirklich jedes Wort. Man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt aber ein bisschen schief formuliert.
Nein, das ist alles perfekt. Also man könnte dieses Buch rein handwerklich, glaube ich, einfach nicht besser machen.
Genau, genau. Und es vermittelt halt wirklich sehr, sehr gut. Und das ist ja, um mal wieder zu sagen, was Literatur kann. Also es ist halt kein Reisebericht, weil es halt sehr geschickt quasi hinter oder unter das Beschriebene auch mit runter ist. Also sie beschreibt quasi, wie es aussieht, aber beschreibt dabei, wie es ist und nicht einfach nur, wie es erscheint. Das macht sie natürlich auch sehr gut. Und
was ich noch mal kurz diesem Buch gerne zugutehalten würde, ist, dass ich ja eigentlich, bin ich ein sehr großer Handlungsfan. Eigentlich bin ich bei Büchern, die keine Handlung haben,
mich
ziemlich schnell raus. Deswegen war ich bei diesem Buch auch so, ich lese es, weil es nicht so lang ist. Ich kriege das schon hin und so. Und dass ich es so gerne mochte, war was ich nicht erwartet hatte, als ich angefangen hatte. Und ich finde Bücher, die keine lineare Handlung haben und bei denen ich subjektiv trotzdem das Gefühl habe, dass ich sie zu Ende lesen möchte und dass ich sie gut finde und dass mir dieses Buch vielleicht von diesem Emotionalen und wie es geschrieben ist, so viel gibt, dass ich diese Handlung nicht vermisse. Also ich hatte nie den Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass es eine lineare Handlung gibt. Ich war einfach sehr zufrieden, so wie es war. Finde ich schon gut von diesem Buch.
Das stimmt, also eine Handlung hätte es auch kaputt gemacht. Das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, aber es hat auch vielleicht einfach nicht so in meinen Moment gepasst. Es ist nämlich vielleicht auch das, was man, was ich vielleicht noch so als Einordnung gebe. Ich glaube, dieses Buch ist, glaube ich, besonders gut für Leute, die sich damit auseinandersetzen, mit Tod, mit Trauer, weil es das halt wirklich, also wie gesagt, für mich manchmal ein bisschen zu konkret macht, aber es macht es halt schon sehr gut, weil es irgendwie, es erzählt nicht von einem Menschen, der trauert und hach, wie schrecklich, sondern wirklich so diesen Alltag, in dem die Trauer aber die ganze Zeit so mitschwingt, das macht es halt sehr authentisch, glaube ich. Und deswegen ist es halt auch sehr gut, wenn man sich auch in so einer Stimmung befindet.
Ja, man muss sich schon darauf einlassen, auf dieses Buch und auf die
genau,
Stimmung.
Genau, man wollte gerade sagen, man muss in der richtigen
schnell lesen kann.
Und ich bin leider meistens ein Schnellleser. Und deswegen, man muss in der richtigen Stimmung sein für dieses Buch. Und dann gibt es einem, glaube ich, auch sehr viel zurück.
Und wie nochmal betonen, es ist einfach sehr gut geschrieben. Man kann es rein auf dieser Ebene einfach sehr gut lesen.
Okay. Hain, ein Geländeroman von Esther Kinski, 280 Seiten, erschienen bei Suhrkamp. Abgesehen davon, dass unsere beiden heutigen Bücher sehr viele Gemeinsamkeiten aufweisen, haben sie auch eine sehr direkte Verbindung, denn Esther Kinski, ich habe es ja gerade schon erwähnt, war auch Übersetzerin und hat den nächsten Autoren, den wir jetzt besprechen, auch erst vorletztes Jahr übersetzt. Es geht um den ukrainischen Schriftsteller Serhii Jardan, der aus dem heutigen Krisengebiet auf der Krim stammt und auch sein jüngster Roman spielt in diesem Krisengebiet. Die Handlung ist an sich recht kurz zusammengefasst. Internat erzählt von dem Lehrer Pascha, der sich auf den Weg macht, um seinen Neffen aus dem Internat abzuholen. 3 Tage lang dauert diese Reise, 3 sehr lange Tage. Und als Leser lassen wir Pascha quasi nie aus den Augen, begleiten ihn zu Bahnhofshallen voller Inlandsflüchtlinge durch verlassene Stadtgebiete bis zum abgeschnittenen Internat und wieder zurück. Ich habe mich auch sehr schwer daran getan, eine Lesestelle rauszusuchen, weil für mich dieser Roman in so einem Fluss war. Also man hat halt angefangen zu lesen, hat auch nie aufgehört zu lesen. Deswegen ist es schwierig, da so ein Stückchen raus zu operieren. Aber ich habe mich dann für diesen Moment entschieden, wo sich Pascha an sein eigenes Lehrerdasein zu Beginn des Krim-Konflikts erinnert. Die Älteren wussten auch nichts, hatten aber vor nichts Angst. Sie stritten, überschrien einander, ohne Pascha viel Beachtung zu schenken. Er mischte sich nicht ein, und als die Schüler ihn baten, ein Urteil zu fällen, redete er sich mit einem Scherz heraus und brachte die Sprache auf die Hausaufgaben. Das geht euch nichts an, ihr habt zu lernen. Aber sie lernten schlecht und benahmen sich schlecht, beachteten Pascha einfach nicht. Einmal, als es besonders nah knallte, versuchte Pascha sie aus der Klasse heraus in den Schutzraum zu führen, wie er sagte. Sie lachten ihn aus, klebten an den Fenstern und suchten im Himmel nach Rauch. Pascha stand da, scharrte mit den Füßen und ging dann allein in den Schutzraum. Im Korridor stieß er auf die Direktorin, eine dicke Schicht Schminke, gezupft und nachgezogene Brauen. Sie glich einem Clown, der viel trinkt, und das schon lange. »Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte sie. Pascha nickte. »Ja, alles in Ordnung.« »Und mit Ihren Schülern?«, fragte sie ohne Interesse. »Mit denen auch, alles in Ordnung«, versicherte Pascha. Danach wollten die Kinder mit ihm nicht einmal mehr reden, als ob er nicht da wäre, als gäbe es sein Fach nicht. Genau so klingt es. Ich fand, das beschreibt sehr gut, wer dieser Protagonist ist, dieser Pascha. Wir haben vorher schon ganz kurz drüber geredet. Was hältst du von diesem Mensch? Vielleicht nochmal ganz kurz so ein paar Details. Er ist Lehrer für Ukrainisch.
Und er lebt im russischsprachigen oder im überwiegend russisch geprägten Teil der Ostukraine.
Genau, und er ist aber ein politisch äußerst desinteressierter Mensch. Also, wenn nicht irgendwann neben ihm eine Bombe hochgegangen wäre, hätte er vielleicht gar nicht mitbekommen, dass überhaupt was los ist,
genau, in seiner Stadt. Ja, genau, er schaut immer nur stumm die TV-Nachrichten und bekommt nicht mit, was dabei gesagt wird. Ganz genau. Am Anfang, das fand ich sehr, sehr eindrücklich.
Wie fandst du den?
Ich habe mich mit diesem Buch allgemein ziemlich schwer getan und ich glaube unter anderem, ich habe eine sehr lange Erklärung dafür, aber unter anderem wegen Pascha, also auch ein bisschen, weil ich einfach nicht so wahnsinnig viel über diesen ganzen Ukraine-Konflikt weiß, weil ich das natürlich im Fernsehen verfolgt habe und in den Medien verfolgt habe, als es so am Kochen war, aber ich jetzt einfach kein großes Vorwissen hatte und dieses Buch nicht so wirklich viel erklärt von der Handlung, was gerade passiert. Unter anderem, weil es ja alles so ein bisschen durch Paschas Perspektive erzählt und Pascha halt einfach auch nicht so viel Ahnung hat, weil es Pascha nicht interessiert, weil Pascha der Meinung ist, er muss keine Position beziehen, ihn geht dieser Krieg nichts an, er muss sich nicht auf eine Seite stellen, also er muss weder sich auf die ukrainische Seite stellen, noch auf die Seite der Separatisten. Und deswegen fand ich dieses Buch zum Teil einfach ein bisschen anstrengend. Und mit Pascha habe ich mich sehr schwer getan, weil ich Pascha ziemlich am Anfang schon nicht leiden konnte, weil Menschen, die so zu so großen Themen, die irgendwie schon ihr Leben betreffen, die sich dazu weigern, eine Meinung zu haben, wäre halt auch einfach niemand, den ich im echten Leben mögen würde. Deswegen mochte ich Pascha auch nicht so gerne.
Ich würde ja behaupten, es war ein gar nicht so uncleverer Trick des Autoren, sich selbst davor zu bewahren, Partei zu ergreifen.
Voll, weil er wurde ja, ich habe auch gelesen, dass er anscheinend danach ja auch sehr angegriffen wurde von der ukrainischen
Für die Tatsache,
Seite.
Dass er sich halt nicht genau. Zumal er schon politisch sehr aktiv war. Also er ist ja aufgewachsen in diesem Gebiet, hat sich aber immer sehr dafür eingesetzt, für diesen ukrainischen, also dass man nach zur Ukraine gehört, dass
genau,
man zu Europa
ja
gehört.
Genau, auch auf Ukrainisch, was in der Gegend, also der hat ja vorher auch schon viel über die Ukraine geschrieben, auf
genau,
Ukrainisch,
genau.
Was so sehr ungewöhnlich ist.
Aber er hat sich auch politisch engagiert,
ja,
wenn es
ja
um Proteste
Musiker,
ging.
Ne?
Genau, er ist auch Musiker, also er ist auch sehr angesehen eigentlich in der Ukraine, nicht bei den Russen, glaube ich, unbedingt, sondern eher in der Ukraine. Und das hätte ihn natürlich sehr nah in die Gefahr gebracht, zu sagen, dass die Russen die Bösen sind. Und ich glaube, das wollte er gerade vermeiden. Und deswegen hat er sich diesen Protagonisten ausgedacht.
Aber Pascha sendet ja schon eine Botschaft. Es ist halt nur keine Positionierung in diesem Konflikt, weil Pascha ja eine sehr, die ich fast ein bisschen zu obvious, also irgendwie ein bisschen arg so offensichtliche Wandlung durchmacht. Und zwar, dass er ziemlich genau bei der Hälfte des Buches sehr mit einer Frau aneinander gerät, die sagt, man kann nicht neutral sein in so einem Konflikt. Und man kann in diesem Krieg nicht neutral sein. Und wenn dein Neffe, den er ja aus diesem Internat holt und was so so ein bisschen der einzig andere Mensch ist, zu dem er ein bisschen eine emotionale Verbindung hat. Sie meint, wenn der jetzt von der Bombe getötet werden würde, dann ist es dir auch nicht egal, von welcher Seite die kommt. Dann kannst du nicht sagen, dieser Krieg geht mich nicht an. Und er fühlt sich davon erst sehr angegriffen und macht dann sehr eine Wandlung durch, dass er nicht eine konkrete Position bezieht, soweit ich es wahrgenommen habe, aber halt nicht mehr das Ganze so losgelöst von sich selbst sieht. Und am Anfang dachte ich mir so, das ist so die offensichtlichste Handlung, die man irgendwie in dieses Buch hätte einbauen können. Aber dann dachte ich mir, eigentlich ist es schon eine ganz clevere Botschaft.
Ja.
Eigentlich ist es schon eine sehr clevere Botschaft zu sagen, selbst die Menschen, die sich normalerweise immer nicht betroffen fühlen von so politischen Ereignissen, die um einen herum passieren, es gibt Dinge, bei denen kann man nicht eine Meinung haben.
Ja, eben. Ja, vor allem, weil ich glaube, selbst wenn du keine Meinung davon hast, macht die Meinung ja dann anderer trotzdem was mit dir. Es ist ja, du hast nicht eine Meinung zu etwas, was dich vielleicht, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, das vielleicht eher was mit unserem Leben zu tun hat, wie Steuern zum Beispiel. Selbst wenn ich keine Meinung zu Steuern habe, irgendwie muss ich irgendwas mit Steuern machen. Und ist vielleicht ein blödes Beispiel.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich Steuern mit dem Bürgerkrieg vergleichen würde, aber ja, ich weiß, was du meinst, dass es Dinge gibt, die einen irgendwie betreffen. Und dass es vielleicht bei Steuern nochmal gar nicht so sehr ist, weil es sowas Passives ist, aber ja, dass dieser Krieg, der halt beeinflusst, keine Ahnung, was für Lebensmittel du bekommst, in welche Teile der Stadt du noch gehen kannst, dass es so sehr auch einfach physisch Einfluss auf dein Leben nimmt, dass du dich nicht mehr raushalten kannst.
Aber ich fand es halt,
wobei eigentlich eine kurze Sache dazu noch, was ich nämlich auch ganz spannend fand, war dieses, es betrifft mich nicht, aber er ist halt Lehrer für Ukrainisch, was eigentlich schon heißt, so eigentlich betrifft es dich allein durch deinen Beruf und darauf, du hast Schüler.
Darauf wollte ich auch gerade kommen, deswegen habe ich auch dieses Beispiel auch so ein bisschen länger noch stehen lassen, bis zu diesem letzten Satz, als gäbe es sein Fach nicht, nämlich dieses,
es spricht ja niemand mehr Ukrainisch dort.
Genau, und er hat auch Angst, das ist ja auch das Interessante, er hat sehr große Angst, die ganze Zeit vor allen eigentlich, weil er sich nicht interessiert. Und selbst die Leute, die für die Ukraine, also er kann nicht kämpfen, weil er Probleme mit seiner Hand hat. Aber irgendwie setzt ihn das halt auch wieder sehr, sehr nach außen. Und er hat trotzdem Angst. Also er sagt die ganze Zeit, ja, es interessiert mich nicht und ich habe keine Meinung dazu. Aber er hat Angst. Also irgendwie muss es ihn ja interessieren. Also zwangsläufig,
weil, also es betrifft ihn ja auch dadurch, dass er diese Schüler hat und dass diese Schüler zum Teil auf verschiedenen Seiten aktiv kämpfen oder dass ihre Eltern aktiv kämpfen oder dass Menschen, von denen aus ihrer Familie umgebracht sind und die halt Position beziehen. Und wenn du halt eigentlich, wenn du als Lehrperson in Kontakt mit Schülern bist und es so auch für die so ein Thema ist, dann müsste man rein aus Berufsgründen, müsste er irgendwie eine Position dazu beziehen. Aber da gibt er komplett die Verantwortung
an. Aber er ist ja auch in der Schule, wie man das mitbekommt, das sind ja so ein paar Erinnerungsfetzen, die da ab und zu mal eindringen. Ansonsten ist das ja sehr geradlinig erzählt. Auch da setzt er sich ja wenig ein. Also er ist nicht laut. Er sorgt sich, hat manchmal das Gefühl, er sorgt sich nicht mal darum, ob die wirklich was lernen, sondern macht halt seinen Unterricht. Es ist ihm zwar wichtig und er ist, glaube ich, auch stolz darauf, dass er Lehrer ist. Aber
nicht in dem Sinne, dass er unbedingt Wissen weitervermitteln will, glaube ich.
Genau, genau.
Das ist nicht seine Priorität.
Ja, vielleicht sind ihm sogar die Menschen wichtig, aber er kümmert sich halt trotzdem nicht drum. Er kümmert, woran auch immer das liegen mag, also so.
Aber ja auch in allen Kontexten. Er erzählt ja auch von seiner Ex-Freundin, die dann irgendwie meinte, man kann nicht bleiben in diesem Gebiet und es ist alles so gefährlich, wo er dann irgendwie nur meinte, naja, aber ich habe doch meinen Job und das Schuljahr läuft noch und so. Und sie dann einfach geht und er sie einfach gehen lässt und einfach nichts macht.
Ja, auch überhaupt, so wie sie sich da irgendwie so auseinanderleben und er es nicht schafft, wirklich einen Strich zu ziehen. Oder
weil sie halt irgendwie bei ihm wohnt oder
ist,
so?
Ist doch. Ja, genau. Und er ist wirklich sehr, sehr, sehr unmotiviert in allen Belangen. Und ich muss sagen, ich fand das irgendwie spannend. Ich kann ja ehrlich gesagt nicht sagen, warum, aber ich fand es sehr spannend. Vielleicht auch, weil sich anhand dessen irgendwie die Handlung irgendwie ganz anders erzählt, weil es halt nicht so, er schmeißt sich irgendwie in die Bredouille, sondern er rutscht halt irgendwie so eher durch.
Es ist halt schon so ein Roman über irgendwie Zivilbevölkerung, die in den Krieg reingerät, den sie niemals haben wollte. Also er wollte diesen Krieg niemals haben, er wollte einfach seine Ruhe, aber er kann halt nicht seine Ruhe haben.
Ja, weil es natürlich auch so eine Frage aufwirft, die ich in solchen Regionen halt auch irgendwie immer sehr relevant finde, denke ich. Was heißt es denn schon, irgendwo dazuzugehören? Also man ist ja vielleicht auch einfach, vielleicht ist es, also ihm ist es ja eigentlich egal, wo die Grenze verläuft. Er würde ja auch zu Russland gehören, würde ich fast behaupten, wenn er jetzt dann von Russland nicht angefeindet werden würde.
Weiß ich nicht genau.
Sagt er
ja nichts dazu.
Ja, er hat halt keine Meinung dazu, aber irgendwie ist das vielleicht auch so ein bisschen der Punkt. Also es hat sich ja, selbst ob es jetzt zu Russland oder zu Ukraine gehören würde, jetzt mal ganz abgesehen von den Konflikten, die dann da schwelen und dass da irgendwie so Nationalisten irgendwie was mit beweisen wollen, sind es ja trotzdem dieselben Menschen. Also man hat ja auch vorher irgendwie so gemischt da gelebt und es hat keinen Unterschied gemacht.
Es gab
gemacht.
Ja vorher auch schon Zugehörigkeitsgefühle. Es gibt ja in solchen Grenzgebieten, die historisch zu verschiedenen Ländern gehört haben, ja, glaube ich, immer so ein gewisses Konfliktpotenzial, das in der Bevölkerung liegt.
Und deswegen war es vielleicht auch ganz spannend, so eine Figur zu haben, die sich daran halt dann auch nicht so aufhängen, weil man sich vielleicht auch denkt, vielleicht so eine gewisse Gelassenheit würde es in vielen Gebieten vielleicht auch ein wenig einfacher machen.
Das ist tatsächlich gar nicht das Gefühl, das ich hatte. Ich hatte eher so dieses, man kann keine Meinung haben. Also man muss eine Meinung haben manchmal zu Dingen. Eher so als dieses Gelassensein. Aber ich wollte eigentlich, gerade wegen Zugehörigkeiten, noch kurz zu der Sache überleiten, die ich an diesem Buch tatsächlich sehr gerne mochte und für die es ja auch zum Teil nominiert war, weil es ja in der Übersetzungskategorie gewonnen hat. Und zwar die Sprache und wie dieses Bild mit Sprache, also wie dieses Buch mit Sprache arbeitet. Und zwar zum einen, dass dieses Buch auch sehr viele Metaphern und Vergleiche hat. Und was ich sehr faszinierend finde, es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo ein Soldat beschrieben wird, der ein Gewehr in der Hand hält. Und es wird verglichen mit jemandem, der ein Baby hält, das nicht einschlafen will. Oder es gibt dann Bäume, die so schwarz sind wie Zeitungsschlagzeilen. Und am Anfang war ich sehr irritiert von diesen Vergleichen, weil ich es so ungewöhnlich fand, so brutale Kriegsdinge mit so kleinen alltäglichen Dingen zu vergleichen. Aber es sind halt immer Dinge aus der Zeit, bevor dieser Krieg losging. Und ich finde, dass dieser Krieg noch absurder und noch brutaler wirkt, indem er mit sowas verglichen wird, mit so harmlosen Sachen. Das fand ich total faszinierend. Und wie Zugehörigkeiten über Sprache entstehen. Ich weiß nicht so genau, wie es im Original ist, weil das Buch ist ja auf jeden Fall auf Ukrainisch geschrieben, aber alle Dialoge, die darin vorkommen, werden ja eigentlich auf Russisch geführt. Oder fast alle Dialoge, so wie das beschrieben wird. Es ist meistens so, und dann kommt die und die Person und sie redet Russisch und man hört aber an dem Russisch, dass die Person da und daher kommt. Das heißt, die Zugehörigkeit.
Auch dieses Gebrochene, genau, das hat sich natürlich nicht so gut übertragen ins Deutsche.
Was auch ein bisschen schade ist, aber ich sehe auch nicht, wie man das anders machen könnte.
Ja, das ist immer das Problem bei solchen Sachen, Sprache zu übersetzen.
Aber ich fand es total spannend, wie quasi die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppierungen in diesem Krieg von Paschern nicht darüber wahrgenommen werden, was für, keine Ahnung, Flaggen diese Menschen jetzt bei sich haben oder ob sie sich aktiv irgendwie positionieren, sondern es war sehr, sehr oft über die Sprache. Es war so, okay, die Person spricht so und so ein Russisch, also wird sie wohl auf dieser und dieser Seite stehen und auch, dass er immer Russisch spricht, um sich quasi, um keine Position zu beziehen.
Ja, genau.
Fand ich total, total spannend, wie das,
wie
diese Zugehörigkeiten über Sprache funktioniert haben.
Also ich habe dieses Buch, um auch langsam mal zu einem Punkt zu kommen, ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen, weil ich das Gefühl hatte, dass es einen sehr starken Sog hatte. Also ich habe es gemerkt, ich habe es angefangen zu lesen, als ich im Zug saß, nicht alleine im Zug saß. Und ich habe richtig gemerkt, wie immer, wenn ich habe angefangen zu lesen, und ich war wirklich sofort drin und konnte auch das um mich herum relativ schnell ausblenden und habe diese Stimmung, auch dieses Gefühl von Krieg. Also ich meine, ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich keinen Krieg je in meinem Leben erlebt habe. Genauso wenig wie meine Eltern, höchstens meine Großeltern noch. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es sehr, sehr geschickt auch so Details von Kriegsgegend wiedergegeben hat und da konnte ich sofort irgendwie eintauchen. Und selbst wenn ich dann kurz raus war, weil ich war ja nicht alleine, um was zu sagen, konnte ich danach sofort wieder einsteigen. Also, weil dieses Buch einen sofort so reingezogen hat, weil es einen sehr guten Rhythmus hat, weil auch diese Bilder, die du beschrieben hast, auch diese Sprache, die es gleichzeitig schafft, relativ poetisch so Sachen aufzugreifen, um wirklich einen Kern in kurzen Sätzen zu sagen, aber dann trotzdem so geschrieben ist, dass man es versteht. Also es ist halt keine komplizierte Sprache, sondern halt wirklich eine treffende Sprache und eine bildreiche und poetische Sprache.
Ich hatte es tatsächlich eher andersrum, dass ich mir sehr, ich musste dieses Buch nämlich auch in relativ kurzer Zeit lesen, weil ich sehr beschäftigt war und es halt in so 5 freie Tage quetschen wollte. Und ich habe mich sehr schwer damit getan, es am Stück zu lesen, sondern ich hatte sehr, also weil man muss halt auch einfach sagen, dieses Buch beschreibt sehr brutale Dinge. Dieses Buch spielt in einem Bürgerkrieg und man weiß, wenn man das liest, das sind Dinge, die vielleicht wirklich passiert sind. Es kann gut sein, dass der Autor halt genau sowas irgendwie erlebt hat oder dass das irgendwie passiert ist. Und deswegen habe ich mir, und das ist ja auch, also es macht ja auch total Sinn, dass ein Buch über Krieg mir vielleicht keinen Spaß macht zu lesen, weil einfach die Dinge, die darin passieren, halt nicht schön sind und schrecklich sind. Und ich war, als ich dann dieses Buch endlich fertig hatte, irgendwie auch einfach so froh, dass es vorbei war, dass ich mir diese ganzen brutalen Dinge nicht mehr angucken kann. Und habe mir dann aber gedacht, dass es halt auch eine sehr privilegierte Position ist, sagen zu können, ich möchte das nicht sehen, weil ich es so schlimm finde. Und ich kann dieses Buch einfach zuklappen und ich kann Pausen machen, wenn es mir zu viel wird. Und Menschen, die halt tatsächlich in solchen Kriegssituationen können das halt nicht machen. Und ich glaube, das ist so eine große Sache, die ich aus diesem Buch mitbekommen habe, weil ich glaube, allen Menschen ist klar, Krieg ist scheiße und Krieg ist schrecklich und es ist voll schlimm, in einem Kriegsgebiet zu leben. Aber wenn man es nochmal so eindringlich geschildert kriegt, macht es schon nochmal was, finde ich.
Ja, ich würde das jetzt einfach mal als Schlusswort nehmen, weil alles, was ich danach sage, wirkt albern. Internat von Serhii Jadan, 300 Seiten, erschienen bei Suhrkamp. Und damit kehren wir wieder in wegsameres Gelände zurück und beschließen diese Sendung für heute. Und ich habe auch gar nichts mehr zu sagen. Nicht wie sonst immer, gibt es heute kein Gelaber, keine leeren Versprechungen. Ich habe nämlich nochmal geguckt, was ich letzte Woche gesagt habe. Und ich habe es bis heute noch nicht getan. Es passiert wahrscheinlich nächsten Monat, aber das sage ich jetzt trotzdem nicht. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder schaut auf unsere Seite schräglesen.de. Das würde uns sehr freuen und ansonsten hoffen wir, dass wir euch Lust aufs Lesen gemacht haben. Am Mikrofon verabschieden sich Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.